von euch kennen das jetzt bestimmt. Aussagen wie, Sie sprechen ja aber gut Deutsch. Oder, woher kommen Sie eigentlich? Sie schauen so exotisch aus. Nein, aber woher kommen Sie wirklich? Und sind Ihre Haare echt? Ehrlich, ich kann das nicht mehr hören. Ich bin waschechte Wienerin. Das behaupte ich zumindest. Viele sehen das nicht so. Ich bin hier geboren, lebe mitten im Dritten und Deutsch ist für mich kein Problem. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Deutsche Sprache, schwere Sprache. Apropos Sprachen, wie gut ist denn eigentlich Ihr Deutsch? Und in einer neuen Folge von Deutsche Sprache, schwere Sprache begrüße ich Alef Korun. Herzlich willkommen.
Schön da zu sein, danke für die Einladung.
Hoş geldin, würde man jetzt auf Türkisch sagen.
Hoş bulduk, würde ich dann antworten.
Genau. Alef, ich bin der Meinung, dass jeder Mensch auf dieser Welt eine Geschichte zu seinem Vornamen hat. Wie lautet deine Geschichte?
Meine Geschichte ist in der Tat eine lustige, eine familiäre. Ich bin ja das zweite Kind. Ich habe einen älteren Bruder und mit mir war dann Ende der Familienplanung sozusagen. Mhm. Wie ich auf die Welt gekommen bin, hat eine Verwandte bei uns zu Hause angerufen. Mein Bruder war dort mit jemandem, der auf ihn aufgepasst hat. Er war damals 4 Jahre alt. Und hat ihn gefragt, so, was ist es jetzt geworden? Hast du jetzt einen Bruder oder eine Schwester? Mhm. Und er war schon informiert worden von meinen Eltern aus dem Spital und er hat gesagt, eine Schwester habe ich jetzt. Mhm. Und die Verwandte fragt dann ja, wie heißt sie denn? Und mein Name ist ihm nicht eingefallen. Also Alef bedeutet ja Flamme auf Türkisch. Mhm. Den genauen Namen hat er nicht mehr gewusst. Und daraufhin hat er gesagt, Yangen, also Brand.
Oh, süß.
Und deshalb heiße ich in der Familie sehr oft von Seiten der Verwandten Yangen. Also nicht Alef, sondern Brand.
Das ist ja süß. Aber wie sind deine Eltern auf Alef gekommen?
Keine Ahnung. Also jetzt, wo du so nachfragst, komme ich drauf. Ich habe sie nie danach gefragt.
Echt jetzt?
Ja, ja.
Das also ist so untypisch.
Wirklich?
Ja, weil gerade in der türkischen Gesellschaft oder in der kurdischen Gesellschaft ist es so, dass die Namen haben ja immer eine Bedeutung. Mhm. Ja, Eser bedeutet zum Beispiel ein Werk, Alef in dem Fall Brand oder nein, Flamme. Brand, ja. Man kann auch sagen, wenn irgendwas in Brand aufgeht, also wenn irgendwas in Brand ist, sagt man ja auch Alef.
Ja, ja? Verwendet man das
genau.
Wort auch. Ja.
Deswegen wundert mich das, dass du dann nicht gefragt hast.
Ja, interessant, aber ja, also danke für den Hinweis. Ich werde sie beim nächsten Telefonat dann fragen.
Kannst du sie noch fragen?
Für mich war es selbstverständlich. Also ich finde, ich bin auch sehr, sehr glücklich mit meinem Namen. Ich bin einfach die Alef. Mhm. Das einzige Problem ist, seit ich in Österreich lebe, also seit ich 19 bin, wird mein Name auf alle möglichen Arten ausgesprochen oder falsch ausgesprochen. Viele Menschen, die des Türkischen nicht mächtig sind, sagen Alef, ja? Weil das V ja im Deutschen eben als V gelesen wird. Und ich habe jahrelang versucht, den Leuten zu erklären, nein, das V in der türkischen Sprache wird wie das W ausgesprochen im Deutschen. Ja, aber wenn ich meinen Namen richtig schreibe, dann wird er garantiert falsch vorgelesen. Mhm. Und inzwischen habe ich die Strategie entwickelt, manchmal schreibe ich ihn bewusst falsch, also mit W am Ende, damit die Leute ihn halbwegs richtig aussprechen.
Ja, das funktioniert halt bei mir irgendwie nicht. Oder hat nie funktioniert, Esa.
Ja, du bist besonders gestraft, unter Anführungszeichen, mit deinem Namen, was den deutschsprachigen Raum betrifft.
Ja.
Ja, leider.
Aber trotzdem, ich mag die Bedeutung. Und sie ist nicht sehr häufig, also dieser Name ist nicht sehr häufig.
Ja, und der passt zu dir, finde ich. Du bist eine Eser. Jetzt spreche ich den Namen richtig aus. Eser, genau.
Du hast es vorhin gesagt, du bist mit 19 nach Österreich gekommen. Wo bist du geboren?
Ich bin in Ankara geboren. Dort haben sich meine Eltern kennengelernt. Die sind aber beide nicht gebürtig aus Ankara. Mhm. Es lebe die Binnenmigration, auch in diesem Fall.
Okay,
also meine Biografie hat viel mit Migration zu tun. Meine Mama ist aus Konya, das ist in Zentralanatolien. Ah. Und mein Papa ist aus Izmir, das ist an der Ägäis. Er ist am Meer aufgewachsen. Mhm. Also wir zwei Kinder sind in Ankara auf die Welt gekommen. Aufgewachsen bin ich allerdings in Istanbul, wohin wir dann gezogen sind. Und mit 19 bin ich dann nach Österreich gekommen, allerdings nicht nach Wien, sondern nach Tirol, nach Innsbruck.
Moment, wir spulen ein bisschen zurück. Du bist in Istanbul aufgewachsen. Mhm. Wie war deine Kindheit oder deine Jugend in dem Fall dort?
Kannst du ein bisschen spezifischer fragen, weil über Kindheit und Jugend kann man auch stundenlang reden.
Naja, ich meine, wie war es zum Beispiel in einer Großstadtmetropole aufzuwachsen, weil du bist in Ankara geboren, ist ja die Hauptstadt, weil viele glauben, es ist Istanbul. Nein, Ankara ist die Hauptstadt. Aber trotzdem, ich meine, gab es so irgendwie etwas, was dich geprägt hat aus Istanbul? Darf ich fragen, welcher Jahrgang du bist?
Ja, natürlich, steht auch überall im Internet, 1969.
Ja, da gab es ja auch zum Beispiel, ich meine, Putschversuche Wie war das? Also der größte Putsch war, glaube ich, 1980.
Ja, genau. Also das war auch wirklich eine sehr prägende, eine sehr politisierende und eine schreckliche Erfahrung. Mhm. 1980 war ich ein 11-jähriges Schulkind. Und eines Morgens sind wir aufgewacht und haben gemerkt, es sind überhaupt keine Autos auf den Straßen, haben dann das Radio aufgedreht und dort haben sie schon Militärmärsche gespielt. Und da haben wir dann alle sofort gewusst, okay, es ist ein Militärputsch passiert. Befürchtet wurde es davor auch, dass wieder mal ein Militärputsch passieren würde. Mhm. Und das war dann absolut schrecklich, weil ich zum Beispiel ganz konkret auf dem Weg zur Schule in der Früh durch bewaffnete Soldaten und durch Ausweiskontrollen gehen musste. Und ich kann mich noch sehr gut erinnern, dass ich als 11-jähriges Kind mir gedacht habe, wie absurd ist das denn? Mhm. Erstens bewaffnete Soldaten auf der Straße und zweitens, sie kontrollieren uns Schulkinder, fragen uns nach ihren Ausweisen, wollen sie uns Schulkinder verhaften oder wie? Mhm. Und das hat das hat mich sehr, sehr geprägt, weil ich schon eben damals angefangen habe, mich zu fragen, was ist Demokratie, was ist ein Militärputsch, warum passiert sowas, warum werden Parteien verboten, warum werden Gewerkschaften verboten. Und bald nach dem Militärputsch 1980, das war ja im September, war es sehr, sehr offensichtlich, dass tausende Menschen verhaftet wurden, tausende gefoltert wurden. Mhm. Und ich kann mich auch erinnern, so ein ganz klares Bild aus dieser Zeit ist auch, dass im Staatsfernsehen viele junge Menschen, die sie verhaftet hatten, vorgeführt wurden und auf Tischen vor ihnen sind Bücher gelegen. Also man hat sozusagen als Beweis ihrer schlimmen politischen Aktivitäten Bücher ausgestellt. So quasi, schauen Sie her, marxistische, leninistische Bücher und das sind irgendwie ganz böse Menschen und die mussten wir jetzt aus dem Verkehr ziehen. Und das war zum Beispiel auch etwas, wo ich mir damals schon gedacht habe, und was soll an Büchern kriminell sein?
Ah, also man hat diese jungen Menschen vorgeführt als... Genau,
das sind die Terroristen, genau, wurde dann behauptet, das sind Terroristen. Deshalb hat sie der Staat... festgenommen, wurde gesagt. Ich meine, konkret waren es natürlich die Militärs. Das türkische Militär hat die Macht ergriffen, das Parlament geschlossen, Parteien verboten und so weiter. Mhm. Und es hat dann eine ganz, ganz massive Verhaftungswelle gegeben. Sehr, sehr stark gegen Linke. Aber teilweise wurden auch Rechtsextreme verhaftet und eingesperrt und sehr viele Menschen durch die Folterbank geschickt, leider. Mhm.
Da erübrigt sich dann die Frage, warum bist du Politikerin geworden?
Ja, also ich glaube tatsächlich, dass mich dieses Ereignis als 11-jähriges Kind, einen Militärputsch erlebt zu haben, dass mich das wirklich ganz nachhaltig geprägt hat und dass auch mein... zuerst meine Überlegungen, dann aber auch meine Menschenrechtsaktivitäten, meine Demokratieaktivitäten sehr, sehr stark damit zu tun haben, weil das damals so ein Schock war. Und ich habe Jahre später in Wien bei einem Nationalfeiertag, habe ich so ein, fast ein Déjà-vu gehabt. Es war Nationalfeiertag eben, ich bin am Ring, ich glaube, es war am Ring. Und dann höre ich Flieger über mir, aber nicht quasi nicht normale Flieger, nicht touristische Flieger, sondern das Bundesheer hat offensichtlich eine Leistungsschau gemacht. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Und ich habe in mir sofort Panik aufkommen gespürt und ich wollte am liebsten einfach weglaufen. Mhm. Und ich habe erst, wie ich darüber nachgedacht habe, realisiert, das war damals nach dem Militärputsch auch so, dass, dass auch Militärflugzeuge die ganze Zeit im Luftraum waren, über einem. Und das war angsterregend. Ja? Mhm. Ich meine, jetzt hat natürlich der österreichische Nationalfeiertag mit dem Militärputsch nichts zu tun.
Ja, ja.
Aber das hat mich einfach total getriggert.
Ja, ja, ja,
habe ich erst später verstanden.
Und wie ging es dann weiter? Also damals warst du 11, 1980. Mhm. Dann waren es so 8 Jahre, bis du nach Österreich gekommen bist. Was hat sich in den 8 Jahren getan?
Ja, sehr viel, weil ich mit 11 Jahren angefangen habe, die österreichische Schule in Wien, wollte ich jetzt sagen, in Istanbul zu besuchen.
Ja.
Das St. Georgs Kolleg, mhm, das inzwischen mehr als 100 Jahre alt ist. Also das ist eine Traditionsschule. Und das Interessante ist, dass ich kein Wort Deutsch gesprochen und verstanden habe, bis ich 11 war. Mit 11 Jahren habe ich dann angefangen mit der Schule und ich habe dann, glaube ich, ungefähr so 26, 27 Wochenstunden Deutschunterricht gehabt, natürlich mit allen anderen Kindern in der Klasse.
Aha,
also
nicht
separat. Das erste, nein, damals hat es leider keine, also nicht leider, sondern damals hat es keine Klassen gegeben, wo man Kinder separiert hat, weil sie noch nicht Deutsch können. Mhm. Ja. Und deshalb kann ich das auch überhaupt nicht verstehen, wenn heute irgendwer behauptet, ja, am besten trennen wir die Kinder, dann lernen sie gut Deutsch. Das Gegenteil ist der Fall.
Mhm.
Ja.
Mhm.
Und ich habe mich, ehrlich gesagt, verliebt in die deutsche Sprache.
Wow. Jetzt wollte ich dich natürlich fragen, aber jetzt hast du es ja schon erzählt, warum sprichst du so gut Deutsch?
Oh weh, diese Frage schon wieder, die du ja auch tausende Male bekommen hast, oder?
Ja. Aber tausende Male, ja.
Mhm. Ja, da hab ich ein sehr tragikomisches Erlebnis übrigens.
Mhm.
Meine erste Begegnung mit der sogenannten Fremdenpolizei. Wie ich 19 Jahre alt war, bin ich eben nach Innsbruck übersiedelt.
Warum?
Um zu studieren.
Aha, okay.
Ich wollte studieren und ich wollte ein anderes Land kennenlernen. Mhm. Ich wollte eine neue Kultur kennenlernen, meine Sprachkenntnisse verbessern. Und da habe ich schon 8 Jahre Deutschunterricht gehabt. Ich habe also ziemlich viel verstanden. Also Dialekt habe ich nicht verstanden und das war dann schon ein Problem in Tirol. Aber dazu gibt es auch andere lustige Geschichten.
Ja.
Also wie auch immer, ich habe inskribiert auf der Innsbrucker Universität. Man hat mir gesagt, ja, dort und dort gehst du hin, lässt dir einen Meldezettel ausstellen und dann gehst du zur Fremdenpolizei und beantragst ein Visum.
Bist du alleine gekommen?
Meine Mutter hat mich für die erste Woche begleitet.
Aha, okay.
Aber ja, nach einer Woche war sie dann weg und dann war ich allein.
Mhm.
Ohne Verwandtschaft, ohne Freunde, Freundinnen in Österreich.
Mhm.
Gut, also ich gehe auf diese Fremdenpolizei. Dazu muss man wissen, damals, 1988, hat es noch keine Visumpflicht gegeben für türkische Staatsangehörige.
Mhm.
Da habe ich mich erkundigt gehabt, ob ich davor, bevor ich nach Österreich komme, ein Visum besorgen muss. Hat man gesagt, nein, du fliegst hin oder fahrst hin und dort beantragst ein Visum. So, ich gehe dann zur Fremdenpolizei und wurde dort, also das war so eine irrsinnig ablehnende Haltung, dass ich völlig perplex war.
Mhm.
Also auch die Mimik und Gestik und man wurde kaum angeschaut und wenn angeschaut, dann einfach, also man hat einfach das Gefühl bekommen, man ist völlig unerwünscht und was macht man hier, so ungefähr. Und dann hat sich folgende Szene abgespielt. Die Dame, die Beamtin, die sich für meinen Akt, also die zuständig war halt für meinen Visumsantrag, holt dann einen Kollegen von sich und steht aber mir gegenüber. Ja, und sagt dann, Herr so und so, kannst du mal kommen, es gibt da ein Problem. Ja, sie fängt an, ihm zu erklären und sagt den Satz, da ist diese junge Dame, sie will hier studieren. Und er unterbricht sie und sagt, lass mich raten und sie kann sicher kein Wort Deutsch, oder? Und das Blöde war, ich konnte Deutsch und ich habe das alles verstanden. Und es war so skurril, ich bin dann dort gestanden, habe mir gedacht, was ist das jetzt? Also, und mein erster Impuls war, diese zwei Leute, die kennen mich nicht. Ja. Ich habe nichts angestellt. Mhm. Ich habe nichts falsch gemacht bis jetzt. Mhm. Und warum werde ich so behandelt? Und das war die Geburtsstunde meines Engagements gegen Rassismus und Diskriminierung. Also ich kann jetzt im Nachhinein sagen, danke österreichische Fremdenpolizei, Sie haben mir die Augen geöffnet.
Wahnsinn.
Ja, das war kein schönes Erlebnis.
Nein, das glaube ich dir. Aber du hast es trotzdem erfolgreich geschafft. Du hast studiert. Und wie kam es dann zur Politik?
Ja, also ich war, wie gesagt, seit ich 11 bin, war ich politisch interessiert. Aha. Musste ich sein angesichts der Geschichte des Landes, in dem ich groß geworden bin. Wie war das mit der Politik? Also zuerst war es so, ich habe ja Politikwissenschaften studiert, aber nicht um in Politik zu gehen, sondern um Politik zu verstehen. Mhm. Ja, also Stichwort 1980, wie kommt es zu einem Militärputsch und so weiter. Und während des Studiums hat man ein einmonatiges Praktikum machen müssen. Mhm. Und das war das Jahr des Anti-Ausländer-Volksbegehrens, was für mich damals als nicht österreichische Staatsbürgerin natürlich besonders bedrohlich war, weil ich mir gedacht habe, okay, ich bin gemeint und Leute wie ich sind gemeint, die sich schleichen sollen aus Österreich. Und dann habe ich überlegt, wo könnte ich in die Politik schnuppern, wo könnte ich ein Praktikum machen. Und die Grünen waren damals schon die einzige Partei, wo ich mir gedacht habe, ja, menschenrechtlich ist das solide, was die sagen, was die von sich geben, ihre Haltung. Ich versuche es einmal. Und auch da gibt es eine sehr lustige Anekdote. Eine gute Freundin von mir von der Uni, die schon im Doktoratsstudium war, ein bisschen älter, bei einem Gespräch sagt sie zu mir, du, die Grünen, die sagen immer gleiche Menschenrechte für alle und so, aber es gibt eigentlich kaum Leute mit Migrationserfahrung bei den Grünen. Die haben zu wenig Migranten. Das müssen sie noch irgendwie verbessern oder so. Und ich habe das ein bisschen zu sehr wortwörtlich genommen. Wie ich dann beschlossen habe, okay, ich will bei den Grünen anfragen, bin ich zum Landesbüro der Grünen in Tirol. Und habe gesagt, hallo, grüß euch, ich heiße so und so, ich studiere Politikwissenschaft und ich habe gehört, ihr habt zu wenig Migranten und Migrantinnen. Kann ich bei euch Praktikum machen? Und die waren dann schon ein bisschen perplex eigentlich.
Wie alt warst du denn?
Ja, 20, 21, sowas.
Cool.
Ja. Und ich glaube, also ich habe das wirklich zu wortwörtlich genommen, was mir die Evelyn, diese Freundin, gesagt hat. Und habe sie dann quasi, und die waren dann ziemlich perplex, dass da jemand so in medias res geht und haben gesagt, ja, okay, hinterlass mal deine Telefonnummer, wir melden uns. Und die haben sich dann auch wirklich gemeldet und haben gesagt, ja, du kannst bei uns ein Praktikum machen, komm vorbei und wir besprechen das. Das war mein erster Kontakt mit der, sagen wir mal, Parteipolitik in Österreich.
Aber hast du da irgendwie schon, wie soll ich sagen, hast du da schon eine Ahnung gehabt, was die Grünen machen?
Ja, natürlich. Ich habe ja Politikwissenschaft studiert. Okay. Ja, also ich habe Teil des Studiums war natürlich auch Ideengeschichte, Parteisysteme, wo steht welche Partei, was ist die Haltung, was verlangt die und so weiter. Ja, natürlich.
Naja,
natürlich.
Weil du gesagt hast, du bist dann halt direkt, weil es gibt ja noch andere Parteien, dass du vielleicht die mal angefragt hättest oder war das.
Ja, also mit den anderen Parteien habe ich ja die Erfahrung gemacht, dass wie die FPÖ damals dieses Anti-Ausländer-Volksbegehren gestartet hat, war die Reaktion der SPÖ zum Beispiel, eine bundesweite Plakatkampagne zu machen. Die Älteren unter den Hörern, Hörerinnen werden sich vielleicht erinnern. Und da war das Motto Gesetze statt Hetze. Die SPÖ hat aber dann mit der ÖVP gemeinsam, es war eine sogenannte Große Koalition, das schreckliche Aufenthaltsgesetz geschaffen, das dazu geführt hat, dass tausende Menschen illegalisiert wurden, weil es wurde eine vierwöchige Frist eingeführt. Das wissen die wenigsten jetzt. Also selbst auch wenn man ganz legal in Österreich war und sein Visum verlängern wollte, hat man plötzlich 4 Wochen vor Ablauf des Visums den Verlängerungsantrag stellen müssen. Das haben natürlich irrsinnig viele Leute nicht gewusst, weil das wurde beschlossen und das war dann so. Und die Leute sind dann vor Ablauf ihres Visums zur Fremdenpolizei gegangen. Mhm. Damals war die Fremdenpolizei zuständig. Ja. Und ihnen wurde gesagt, so, sie sind illegal da. Und sie haben gesagt, das kann doch nicht sein, bitte, ich habe ein gültiges Visum. Nein, sie hätten eigentlich 4 Wochen davor beantragen müssen. Ja? Also diese Illegalisierungswelle war die Antwort der SPÖ auf das Anti-Ausländer-Volksbegehren.
Aber also wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann kommt mir gleich als Journalistin, da stimmt was mit der Kommunikation nicht oder hat damals schon nicht gestimmt. Also wie wurde das kommuniziert?
Meinst du jetzt aus dem Blickwinkel der SPÖ?
Nein, im Sinne von, weil du gesagt hast, da wurde dieses Gesetz beschlossen. Und wie war dann die Kommunikation?
Mhm. Seiten der Behörden.
Ja.
Das kann ich in dem Fall leider verneinen, weil in den erläuternden Bemerkungen dieses Aufenthaltsgesetzes war die Rede von, und ich zitiere, von der notwendigen Strukturbereinigung des Gastarbeiterproblems. Das heißt, das Gesetz wurde von SPÖ und ÖVP mit der Absicht gemacht, wie können wir möglichst viele sogenannte Gastarbeiter loswerden. Mhm. Und deshalb wurde diese 4-Wochen-Frist auch eingeführt, offensichtlich, um die Leute leider zu überrumpeln und zu sagen, ja, jetzt bist du plötzlich illegal da, auch wenn du 30 Jahre hier gelebt hast.
Ja.
Jetzt musst du halt das Land verlassen und aus dem Ausland einen Antrag stellen. Diese Bestimmung wurde übrigens Jahre später vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben als rechtswidrig, weil es nicht einmal eine Ausnahmeklausel gegeben hat. Das heißt, auch wenn du einen schweren Autounfall gehabt hast, du bist im Spital gelegen, warst im Koma und hast deshalb den Verlängerungsantrag für dein Visum nicht stellen können. Trotzdem war es dann illegal da. Ja? Also es war eine absolute Bestimmung und sie wurde dann auch aufgehoben. Aber bis sie aufgehoben wurde, in den Jahren haben leider einige tausend Menschen ihr legales Aufenthaltsrecht verloren.
Wir spulen ein bisschen vor. Wie ist es dann weiter bei dir gegangen? Also du hast während deinem Studium warst du schon politisch aktiv. Wie war es dann nach deinem Studium bis hin zum Nationalrat?
Ja, das war auch ein langer Weg. Ich habe während des Studiums schon angefangen, mich aktiv für Menschenrechtsanliegen, für Gleichberechtigung einzusetzen. Ich habe zum Beispiel bei Amnesty International geschnuppert. War dort ehrenamtlich ein bisschen tätig. Dann habe ich mitgemacht bei einem sogenannten Ausländerinnen-Tutorium auf der Uni. Da haben wir versucht, soziale Kontakte herzustellen für Leute, die ganz frisch in Österreich sind und die studieren und die halt noch keine Orientierung haben.
Ja.
Solche Sachen. Ich habe in einem Kindergarten im Stubaital zum Beispiel gedolmetscht für türkischsprachige Kinder, die frisch ins Stubaital gekommen sind und noch nicht Deutsch bzw. Stubayerisch, muss man in dem Fall sagen, sprechen konnten. Nein, nicht ganz. Inzwischen überwiegt ganz eindeutig Wienerisch in meiner Sprachmelodie. Ja, und wie ist es dann weitergegangen? Ich habe 1993 habe ich mich beworben bei einer Beratungsstelle, die Rechts- und Sozialberatung macht für Arbeitsmigranten und Arbeitsmigrantinnen. Mhm. Beratungszentrum für Migranten, Migrantinnen heißt das bis heute eigentlich.
Ja.
Und dort habe ich dann, die ganze Misere von Arbeitsmigranten, Arbeitsmigrantinnen in Österreich dann kennengelernt. Ja? Mhm. Also damals war es schon zum Beispiel Thema, es sind viele Leute zur Beratung zu mir gekommen und haben gesagt, wir wollen, dass unser Kind gut Deutsch kann. Und wir wollen deshalb das Kind früh genug in den Kindergarten schicken. Die Behörden sagen uns aber, nein, ihr kriegt keinen Kindergartenplatz, weil es gibt nicht genug Kindergartenplätze. Und die wir haben, da werden Leute bevorzugt, die beide berufstätig sind. Ja? Das heißt, nur wenn, meistens war es die Frau, die zu Hause war in solchen Fällen, nur weil die Mutter zu Hause war, haben die keinen Platz gekriegt. Und alle haben sich dann groß gewundert, wenn das Kind in die Volksschule gekommen ist und leider kaum Deutsch konnte, weil die Familiensprache eine andere war. Ja?
Wahnsinn.
Solche Sachen einfach. Und das hat mich dann noch einmal politisiert, muss ich sagen. Zu sehen, wie die Gesetze teilweise reformbedürftig sind, wie die Praxis teilweise nicht funktioniert und nicht auch für ein gedeihliches Zusammenleben nicht gut ist.
Ich kann mich erinnern, als ich 2006 bei Biber angefangen habe, wo wir halt in so einem kleinen Büro die Redaktionssitzung abgehalten haben, wo eben Biber entstanden ist. Und dann habe ich gehört, beziehungsweise, genau, das war kurz vor den Nationalratswahlen. Ich glaube, die waren 2008, wenn ich mich das erinnere. Mhm. Und 2006, 2007, das war halt so Ende 2006, Anfang 2007, habe ich dann immer so dich gehört. Und dann habe ich dich bei einer Veranstaltung gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, ja, ich kenne sie. Ich habe schon so viel von dir gehört. Fangirl.
Oh, danke, danke, nachträglich.
Und dann warst du ja Nationalratsabgeordnete.
Genau, also 2005 bis 2008 war ich Gemeinderätin und Landtagsabgeordnete in Wien. Habe weiter die Themen Menschenrechte, sogenannte Integrationspolitik, heute würde ich lieber von Inklusion sprechen oder Gleichberechtigungspolitik betrieben. Damals als zuständige Sprecherin der Wiener Grünen. Und 2008 habe ich für den Nationalrat kandidiert. Und ja, es ist dann der dritte Platz auf der Bundesliste geworden. Also Wahnsinn. Direkt nach Alexander van der Bellen und Eva Glawischnik.
Wahnsinn.
Und da war, einer der Hauptgründe war sicher, dass viele Grüne gesagt haben, so, ich meine, es gibt seit Jahrzehnten Migration nach Österreich, es gibt aber überhaupt keine einzige Abgeordnete mit sogenannten Migrationshintergrund oder mit Migrationserfahrung.
Ja.
Und ich hatte dann die Ehre, die erste im österreichischen Nationalrat zu sein.
Also so, ich kann mich erinnern, das hat der Biber, glaube ich, betitelt, der erste Tschusch im Parlament.
Ja.
Ja, du bist ja auch so eine, die erste.
Mhm.
Braucht das Österreich nach wie vor? Jetzt im
Vorbilder sind ganz
Jahr
wichtig.
2023. Ja, schon, aber zum Beispiel die Sene Buyraç, wirst du kennen, sie ist die erste türkischstämmige Burgtheater-Schauspielerin. Du bist die erste türkischstämmige oder überhaupt mit Migrationshintergrund im Parlament. Ich war auch so eine der ersten, die überhaupt mit einem ganz anderen Namen dann in der Primetime im ORF zu sehen. Brauchen wir das noch immer?
Wir brauchen das, weil unsere Gesellschaft so ist. Ja, ich unterrichte jetzt an einer Mittelschule in Favoriten, wo der Großteil meiner Kids, wenn ich das so sagen darf, ganz stolz, nicht Deutsch als Muttersprache hat. Und ich kann mich gut erinnern, wie ich vor 2 Jahren angefangen habe, an dieser Schule zu unterrichten, wie die Augen von manchen geleuchtet haben, wie ich meinen Namen an die Tafel geschrieben habe. Ja? Und da war so das Gefühl, aha, okay, jemand, die so ausschaut und die so heißt, kann Lehrerin werden. Unglaublich.
Ja, Wahnsinn, ja.
Und deshalb finde ich, dass Vorbilder ganz, ganz wichtig sind. Ja, also nicht, weil man halt so und so heißt, ja, weil es sollte eigentlich völlig wurscht sein, wie jemand heißt, was für Eltern jemand hat und so weiter. Aber leider sind wir ziemlich weit entfernt davon. Und solange wir diese völlige Gleichstellung, Gleichberechtigung nicht haben, sind Vorbilder extrem wichtig, um junge Menschen zu ermuntern, hey, du kannst das genauso. Egal, ob das jetzt Nationalratsabgeordnete ist oder Nachrichtensprecherin oder Ministerin oder. Ja, Rechtsanwältin, Lehrerin. Ich bin fest davon überzeugt, dass Vorbilder extrem wichtig sind.
Ja. Gehen wir zurück, eben 2008, dritter Listenplatz und dann hat es angefangen.
Naja, angefangen stimmt nicht ganz, weil ich habe ja schon Politerfahrung gehabt.
Nein, nicht mit dem Nationalrat. Dann wurdest du ja so richtig. Also dann hat man dich ja national wahrgenommen. Ja, also dann warst du jetzt nicht nur bei den Wiener, sondern dann wusste man, aha, da sitzt eine, die heißt Alef Korun im Nationalrat. Und das macht ja was.
Ja, das hat zum Beispiel zu ganz vielen Hassmails geführt.
Ja, unter anderem.
Ja, unter anderem. Aber ich muss fairerweise sagen, es hat auch ganz viel Ermunterung gegeben, ganz viel Rückmeldungen von Leuten, die geschrieben haben, dass Zeit wurde es und endlich. Und Leute mit Migrationserfahrung müssen auch endlich zu Wort kommen. Also es war gemischt. Ja. Aber die negativen Meldungen, die waren schon sehr, sehr negativ. Also sehr, sehr abwertend auch, so quasi schleich die und verlass dieses Land und so weiter.
Auch sehr persönlich, ne?
Ja.
Ja. Ich kann mich an eine Geschichte erinnern, wo ein bitte korrigiere mich, wenn ich mich irre, ein Politiker, ein FPÖ-Politiker, irgendwas auf den sozialen Medien geschrieben hat. Also damals gab es eh nur Facebook. Und Armin Wolf das dann getwittert hat, weil du ihn ausgebessert hast, nämlich grammatikalisch. Und Armin Wolf schrieb versenkt. Was war das?
Also in diesem Fall war es kein FPÖ-Politiker. Okay. Ich habe Fälle erlebt, wo mir FPÖ-Leute, die auf FPÖ-Listen kandidiert haben, auf Facebook ausgerichtet haben, ich soll gesteinigt werden oder sie wünschen mir eine Massenvergewaltigung und so weiter.
Oh mein Gott.
Auch diese Sachen hat es gegeben. Die haben dann bei Gericht geendet, weil das lasse ich mir doch nicht gefallen. Aber das, wo Armin Wolf versenkt getwittert hat, das war folgende Geschichte. Es hat mir ein junger Mann auf Facebook so eine Schmähmeldung geschrieben. Es war nach einer Parlamentssitzung. Ich komme relativ müde am Abend nach Haus und mache den Fehler, mir meinen Facebook-Account anzuschauen. Und sehe dort diese Sätze, so quasi sinngemäß, schleicht dich, du bist gar keine Österreicherin, wir brauchen dich nicht und so weiter. Das Absurde war, dass der junge Mann in jedem Satz 2 bis 3 grammatikalische Fehler gemacht hatte. Und ich habe mir gedacht, so quasi Galgenhumor, ja, nach einem langen Arbeitstag. Ich habe mich dann hingesetzt und habe diese Grammatikfehler korrigiert. Ich habe ihm zurückgeschrieben,
mal abgesehen vom Inhalt.
Genau, Dativ und nicht Akkusativ und so weiter und habe die Sätze korrigiert und habe das dann auf meine Facebook-Seite gestellt. Und Armin Wolf hat das offensichtlich gesehen. Das dürfte ihm gefallen haben. Es war auch eine sehr witzige Geschichte. Also tragikomisch wieder. Ja. Und er hat dann getwittert, versenkt. Und daraufhin ist es viral gegangen. Also es war...
Definitiv,
Ich weiß jetzt nicht, wie viele zehntausende Male es geteilt wurde. Es war auch in Deutschland in mehreren Fernsehsendungen quasi die Türkin, unter Anführungszeichen, die einen jungen Mann korrigiert, der wahrscheinlich deutschnational ist, ohne Deutsch schreiben zu können selber und so. Also ich glaube, ich habe das sogar unter dem Titel Deutschnationale, die nicht Deutsch können, auf meine Facebook-Seite gestellt. Ja, das war eine sehr lustige Geschichte.
Ja, es ist auch wirklich teilweise, weil eines haben wir beide ja gemeinsam, ich unterrichte auch, nämlich Deutsch als Fremdsprache. Und es ist ja immer wieder witzig zu hören bzw. zu sehen, wenn ich mit irgendjemanden Autochtonen spreche und mich fragt, was machst du so? Und ich so, ja, ich unterrichte Deutsch. Und dann wieder die Augen so aufgehen, so, was? Du unterrichtest Deutsch? Aber ich war schon immer diejenige, auch in der Schule, die die deutsche Grammatik bei meinen Mitschülern, Kolleginnen und Kollegen ausgebessert habe. Also das war für mich immer schon so normal, aber auch nur deshalb, weil ich ja im Kindergarten war mit einem Jahr und eigentlich meine Erstsprache Deutsch ist. So, jetzt habe ich aber einen Quiz für dich vorbereitet. Jetzt will ich mal wissen, ob du wirklich Deutsch kannst.
Okay, schauen wir mal. Ich zitter schon.
Das, was bei jedem, aber wirklich bei jedem, und ich unterrichte ja schon seit einigen Jahren Deutsch als Fremdsprache, was wirklich ein Problem ist. Was ist der Unterschied zwischen Akkusativ und Dativ? Wann verwende ich Akkusativ und wann verwende ich Dativ? Bitte.
Ja, also da muss man jetzt differenzieren. Meinst du die Schriftsprache oder meinst du das Wienerische zum Beispiel?
Nein, die Schriftsprache.
Da gibt es Unterschiede, wie wir wissen.
Ja.
Ich würde sagen, Dativ verwendest du... wenn du zum Beispiel sagst, ich gehe mit jemandem irgendwo hin, dann ist das Dativ. Also mit verlangt nach Dativ.
Die Präposition.
Und, genau. Und Akkusativ verwendest du, wenn du zum Beispiel sagen willst, ich habe sie lieb. Ja? Aber auch da gibt es ganz lustige Sachen. Also ein sprachlicher Fehler, den viele türkischsprachige Menschen machen, die nicht jetzt mit Deutsch als Erstsprache aufgewachsen sind, ist, dass sie nicht sagen, er hat sie oder sie hat ihn geheiratet, sondern sie hat mit ihm geheiratet, weil man das auf Türkisch so sagt.
Ja, das ist aber auch so, man übersetzt gerne, und das wirst du sicher auch wissen, vom Englischen 1:1.
Ja. Also wortwörtliche Übersetzung.
Wirklich wortwörtliche Übersetzung. Mhm. Darum wundert mich das nicht, dass es im Türkischen auch so ist.
Ja, klar.
Weil man wirklich versucht, da 1:1 zu übersetzen. Aber Frau Kollegin, ich muss ein bisschen korrigieren, beziehungsweise ich möchte noch ein bisschen ins Detail gehen. Also gut, das eine ist die Präposition, wo man das bestimmen kann. Und das andere?
Wenn ich zum Beispiel sage, ich schulde ihm nichts, dann verwende ich Dativ. Wenn ich sagen würde, ich schulde ihn nichts, dann wäre das falsch. Zumindest in der Schriftsprache. Ja.
Also gut, zum einen haben wir die Präpositionen. Dann haben wir die Frage, das musst du bitte auch sagen, wo oder wohin?
Ah ja, stimmt, genau, genau. Die Frage.
Also wirklich.
Oh weh, du bist ja eine strenge Lehrerin. Ja. Oi, oi.
Okay, aber bei mir also lernen Sie
die,
was.
Die Frage, wo, okay, den Seitenhieb ignoriere ich jetzt. Wo verlangt nach Dativ und wohin verlangt nach Akkusativ? Genau. Sind Sie jetzt zufrieden, Frau Lehrerin?
Ja, und dann gibt es aber noch die dritte.
Und dann gibt es noch was. Ich meine, unser Deutschlehrer Hans-Jörg Kurz, wenn ich seinen Namen kurz erwähnen darf, der jahrelang mein Deutschlehrer war, der hat zum Beispiel immer gesagt, Dativ, Plural, hat immer ein N. Zum Beispiel mit den Leuten, nicht mit den Leute und so weiter.
Genau.
War
genau.
das jetzt die letzte Regel, die du gemeint hast?
Nein, das war es nicht.
Oder habe ich versagt?
Die Frage nach wen oder was und wem. Dativ ist wem. Und
okay, soll ich das jetzt auch erklären?
Ich wollte es nur.
Ist das eine Grammatikstunde für die Zuhörerinnen und Zuhörer? Okay.
Nachdem du diesen gewissen Herrn auf Facebook fertig gemacht hast, möchte ich natürlich.
Nein, ich habe ihn nur ganz höflich korrigiert und mein abschließender Satz übrigens, wie ich ihm geantwortet habe, war alles Gute für Sie.
Ja. Also bitte. Also, das war fertig machen auf gut Deutsch.
Ich glaube, er war nicht begeistert. He was not amused, as we would say in English. Aber das ist dann nicht mein Problem.
Ja, genau.
Wer so viel Hass in sich trägt und das ausspuckt, muss mit einer Antwort rechnen. Sorry.
Definitiv. Deswegen umso cooler, dass sie von dir kam. Aber zweitens, es gibt in der deutschen Grammatik die das und das.
Oh ja, großes Problem.
Gibt es drei große Regeln.
Oh weh, oh weh. Also, wenn das als Artikel gemeint ist, zum Beispiel das Buch, dann schreiben wir es natürlich mit einem S. Wenn ich sage zum Beispiel, ich wusste, dass er log, dann würde ich es natürlich mit Doppel-S schreiben, weil das hat mit Artikel das nichts zu tun, sondern mit einem Nebensatz. Also wenn ich einen Nebensatz verwende. So, und jetzt bin ich gespannt, was die dritte Regel ist, weil die fällt mir nicht ein, obwohl ich behaupte, das und das immer richtig zu schreiben. Bitte, also zu meiner Ehrenrettung muss ich das schon sagen.
Es haut sich ab. Ich habe jetzt gerade Wasser im Mund gehabt. Die dritte ist das Demonstrative.
Ich will, dass du kommst? So etwas?
Nein, das ist nicht demonstrativ.
Ah, okay. Also das lässt du jetzt.
Ja, genau.
Okay.
Ja, also wenn es etwas Bestimmendes ist, wenn es etwas demonstrativ ist, dann verwendet man nur eine S. Und natürlich auch die Ersetzung durch dieses und jenes.
Ja, natürlich.
Also dieses welches.
Natürlich. Danke, Frau Lehrerin. Schon wieder was dazu gelernt.
Ich muss jetzt überlegen, ob du den Quiz bestanden hast. Du warst nicht schlecht.
Okay, danke, danke.
Wie lange warst du eigentlich Nationalratsabgeordnete?
Zwei Legislaturperioden, 9 Jahre in dem Fall, weil 2017, genau. Also es wurde ein Jahr früher gewählt, deshalb nicht 10 Jahre, sondern 9 Jahre.
Okay. Wie war es eigentlich danach? Ich meine, normalerweise ist man so einmal Politikerin, immer Politikerin. Wie war es, nachdem du dann halt nicht mehr im Nationalrat warst, also nachdem du nicht mehr gewählt wurdest?
Es war unmittelbar danach, war es insofern sehr schräg nach meinem Empfinden, weil die Grünen weil ich ja deshalb nicht mehr Nationalratsabgeordnete war, weil die Grünen aus dem Nationalrat rausgeflogen sind. Und das war ein Riesenschock für uns alle. Ja? Also ich glaube nicht nur für die Grünen, sondern auch für sehr, sehr viele Menschen im Land. Das war ein Schock und ich glaube, das erste Jahr haben fast alle bei den Grünen damit verbracht, das zu verdauen, zu verarbeiten. Was heißt das jetzt? Wie muss man weiter tun und so weiter? Also von dem her war das erste Jahr sehr, sehr schwierig. Ja, und ich war damals noch im Bundesvorstand der Partei. Und es ist auch sehr stark natürlich darum gegangen, die Finanzen zu sanieren, weil Schulden da waren, Parteischulden und so weiter. Das ist dann in einem riesigen Kraftakt gelungen, Gott sei Dank. Und dann habe ich, also wie quasi die größte Gefahr abgewendet war und wie schon ein Comeback-Plan da war, erst dann habe ich Zeit gehabt, über die Zeit nachzudenken, über diese 9 Jahre, beziehungsweise eigentlich noch viel länger, weil ich davor ja im Landtag war und davor Bezirksrätin war. Also ich war in unterschiedlichen Rollen in der Politik und habe gemerkt, was für ein auslaugender Job das eigentlich ist. Ja, dass man, wenn man es ernst nimmt, ist das ein mehr als 100-Stunden-Job. Da ist man ständig unterwegs. Entweder man ist in Sitzungen oder man ist auf Veranstaltungen. Man wird eingeladen zu unterschiedlichen Vereinsaktivitäten, Veranstaltungen. Und bei jeder einzelnen, wo man nicht erscheint, heißt es dann, aha, warum ist sie oder er nicht gekommen? Und das ist ein extrem zeitintensiver Job und entsprechend leider auch familienfeindlich. Also,
aber hättest du nicht irgendwie gehofft, keine Ahnung, auf einen Ministerposten? Oder warum bist du dann gegangen? Beziehungsweise warum hast du dann gesagt,
okay? Ich hab mir ein Sabbatical gegeben, habe viel gelesen, nachgedacht, habe angefangen, ein Buch zu schreiben, das noch fertig geschrieben werden muss. Habe endlich Zeit gehabt für meine Tochter und für meinen Lebensgefährten. Und habe vieles nachgeholt, was neben der Politik leider nicht möglich war, weil einfach keine Zeit da war, schlicht und ergreifend. Meine Arbeitstage haben meistens so ausgeschaut, dass ich um 22 oder 23 Uhr nach Hause gekommen bin, mich hingelegt habe und am nächsten Tag um 7 bin ich dann aufgestanden und so.
Also es war freiwillig irgendwie?
Ja, weil ich an die Sache geglaubt habe. Ja? Und weil das eine riesige Verantwortung ist natürlich, ein Mandat zu haben, Unterstützung zu bekommen von Wählerinnen und Wählern, die geben dir ja den Auftrag, mach das und das in unserem Namen. Natürlich immer für eine beschränkte Zahl und das ist auch gut so, weil alles andere wäre Diktatur.
Ja.
Aber man bekommt dann diesen Auftrag für 4 oder 5 Jahre und muss dann sein Bestes geben. Also das war meine Haltung, ist weiterhin meine Haltung. Und gleichzeitig muss man aber auch ein bisschen auf sich schauen, weil wenn man ausbrennt, haben auch die Leute, die einen gewählt haben, nichts davon.
Das stimmt. Was unterrichtest du jetzt eigentlich an dieser Schule, die Mittelschule im 10. Bezirk?
Ich unterrichte zum Beispiel politische Bildung, was für mich sehr faszinierend ist, weil ich nicht nur von Theorie, Gewaltenteilung, Checks and Balances und so weiter reden kann, sondern den Kids auch erzählen kann, wie Gesetzesvorschläge zustande kommen, wie Gesetze beschlossen werden, wie Verhandlungen zwischen Parteien im Nationalrat oder auch im Gemeinderat, im Landtag ablaufen. Also nicht nur die Theorie, sondern auch die Praxis dazu.
Aber ich glaube, das fehlt hier. Also wir haben, ich bin jetzt nicht an einer Schule, ich kenne das System jetzt nicht von der Seite, aber ich denke mir, allein schon, wenn ich mich mit Jugendlichen unterhalte, dass das wirklich rauskommt, dass da viel aus der Praxis fehlt. Und das ist ja gut, dass du das machst, ja, weil das ist ja ein Wissen, dass man, glaube ich, so unter Anführungszeichen die normalen Lehrer jetzt nicht mit sich bringen, sondern...
Ja, können sie auch
eben.
Nicht.
Ja, und das ist ja wertvoll deswegen.
Weil du erst weißt, wie im Parlament gearbeitet wird, wenn du im Parlament gearbeitet hast. Also das kann man natürlich auch niemandem vorwerfen, dass er oder sie das nicht weiß. Aber es ist, also ich erlebe das als sehr, sehr spannend und ich versuche auch ganz viel über Zivilcourage zu reden mit den Kids. Was passiert, wenn jemand zum Beispiel angegriffen wird, kann auch verbal sein. Wenn jemand diskriminiert wird, wenn jemand abgewertet wird vor deinen Augen, dass es ganz wichtig ist, nicht einfach den Mund zu halten und wegzuschauen, sondern dass wir immer die Möglichkeit haben, etwas dagegen zu tun. Und sei es nur, dass wir sagen, das ist jetzt aber ungerecht, das ist aber nicht okay. Ja? Und da gibt es wahnsinnig spannende Diskussionen, weil viele meiner Schülerinnen und Schüler selber Rassismuserfahrungen machen, leider. Und wir reden ganz offen darüber, wie sie damit umgehen. Ich versuche, sie zu stärken, zu stützen. Und versuche ihnen bewusst zu machen, dass sie nicht allein sind. Ja? Dass wir eine Gesellschaft sind und dass sie die Solidarität von anderen zählen können. Dass sie aber selber, wenn sie etwas sehen, was einem anderen passiert, dass sie selber auch die Stimme erheben sollten.
Ja, das ist sehr wichtig.
Das sind ganz, ganz, ganz tolle Diskussionen in der Schule, die wir führen.
Ich glaube, dass es wirklich, also hätten wir das damals in unserer Zeit, in den 90ern, solche Lehrerinnen und Lehrer, dann würde vieles, dann hätte vieles anders ausgesehen, damals schon.
Ja, aber da muss ich fairerweise sagen, es gibt ganz, ganz viele engagierte, tolle Lehrerinnen und Lehrer.
Natürlich.
Ja? Sonst wäre das Bildungssystem längst quasi den Bach runtergegangen. Ja, also das Bildungssystem, es gibt ja diesen schönen Spruch, Bildungsarbeit ist Bindungsarbeit.
Ja.
Es geht um Vertrauen.
Ja.
Und es gibt, also ich erlebe das an der Schule, nicht nur an meiner Schule. So, es gibt wahnsinnig viele tolle Kolleginnen und Kollegen.
Mhm. Welche Erfahrung hast du eigentlich mit der türkischen Sprache über all die Jahre, die du jetzt in Österreich warst, gemacht?
Unterschiedliche. Also ich habe in meinen ersten Jahren, wie ich mit 19 gekommen bin, war mir natürlich ganz wichtig, meine Sprache, also meine Deutschkenntnisse zu perfektionieren.
Mhm.
Und da habe ich wahnsinnig viel auf Deutsch gelesen. Also da habe ich bewusst nicht auf Türkisch Bücher gelesen, sondern auf Deutsch. Einige Jahre später bei meinen Besuchen bei den Eltern habe ich gemerkt, dass mein Wortschatz ziemlich verarmt ist.
Dein türkischer.
Mein türkischer Wortschatz, genau. Also danke, ja, mein türkischer Wortschatz. Und da habe ich dann wieder angefangen, mehr auf Türkisch zu lesen. Und wie meine Tochter 2008 auf die Welt gekommen ist, habe ich mir vorgenommen, sie sollte so viele Sprachen sprechen und verstehen wie nur möglich.
Mhm.
Und deshalb habe ich angefangen, quasi von der ersten Stunde weg mit ihr Türkisch zu sprechen. Und
bravo!
danke, egal welche Sprache. Also es kann genauso natürlich. Kurdisch sein, es kann Serbisch sein, es kann Swahili sein.
Mhm.
Ja. Und da erlebt man übrigens auch sehr lustige Sachen. Also da einmal am Spielplatz, werde ich nie vergessen, da war meine Tochter ziemlich klein und ich rede mit ihr irgendwas und dann war ein junger Vater mit einem ungefähr gleichaltrigen Kind, auch einer Tochter, und der dürfte überhaupt keine Ahnung von Französisch gehabt haben, weil er fragt mich so ganz fasziniert, darf ich Sie fragen, was ist das für eine Sprache, die Sie mit Ihrer Tochter sprechen? Ist das Französisch? Und ich habe mir gedacht, okay, der hat offensichtlich, also er spricht nicht Französisch, habe dann innerlich und so. Und gleichzeitig habe ich aber gewusst, wenn ich jetzt sage Türkisch, ich hab geahnt, was für eine Reaktion kommt. Und leider war das genau so. Ja? Ich habe dann gesagt, das ist Türkisch. Und dann, also es ist ihm wirklich alles runtergefallen am Gesicht. Also die Mimik, wie die sich geändert hat.
Leider.
Er war total enttäuscht. Und dann sagt er drauf, er konnte sich nicht beherrschen offensichtlich, sagt er in diesem Ton, ach so.
Wirklich?
Ja. Ach so. Ja, also solche Erfahrungen macht man auch. Ja. Und also vor allem, wenn man erlebt, wie begeistert er war am Anfang, ja, wie er geglaubt hat, dass ich Französisch spreche mit meiner Tochter. Und Türkisch war dann so, ach so.
Und hättest du ihn im Glauben gelassen, der Arme.
Ja. Ja, ich hätte natürlich auch sagen können, nein, das ist Chinesisch oder so, ja. Also das ist eine paradoxe Intervention.
Ja.
Aber durch diese Sachen erfährt man auch ganz konkret im Alltag, dass es eine ganz strikte Hierarchie unter Sprachen gibt. Ja.
Definitiv.
Wenn jemand US-Amerikaner ist und mit seinem Kind in Wien Englisch redet, dann ist das total super. Ja. Oder Französisch oder Italienisch oder so. Ja. Kurdisch oder Türkisch oder Serbisch ist für manche nicht so super.
Wenn du wüsstest, wie es mit Arabisch ist, ist noch schlimmer. Also ich erlebe das wirklich mit. Und ja, du hast recht, da gibt es halt diese berühmte Sprachwissenschaftler, hat das ja differenziert, hat er gesagt, das eine sind die Elite-Mehrsprachigkeit, das andere ist die Armut-Mehrsprachigkeit. Aber es ist, ja, und er hat ja nicht Unrecht damit, ja.
Mhm.
Aber die Irana spricht, deine Tochter spricht Türkisch perfekt.
Perfekt nicht. Also sie hat einen Akzent, wenn sie Türkisch spricht. Und es ist so lustig, wenn wir gemeinsam in der Türkei sind, ihre Großeltern besuchen, haben schon öfter Leute gefragt, so quasi, was das für ein lustiges Türkisch ist, dass sie da spricht, weil sie eben diesen leichten Akzent hat.
Ja.
Also ich würde sagen, Deutsch ist eindeutig ihre Erstsprache im Sinn von überwiegen, weil sie natürlich im im Sprachbad von sehr viel Deutsch umgeben ist.
Ja.
Unsere Familiensprache ist auch Deutsch, weil mein Mann zwar ein bisschen Türkisch gelernt hat, aber er ist ursprünglich aus der Steiermark und das heißt, zu dritt reden wir Deutsch und zu zweit reden wir Türkisch. Aber ich bin froh, dass sie vieles versteht.
Weil sonst also Gespräche zwischen Mütter und Töchter.
Genau. Ich habe festgestellt, sonst wäre es auch ganz schwierig mit ihren Großeltern.
Ja, klar.
Weil das erste Mal, wie sie schon sprechen konnte, wie wir auf Besuch waren in Istanbul bei meinen Eltern, da hat sie alles auf Deutsch gesagt. Da hat sie nichts auf Türkisch gesagt. Und für mich war das extrem anstrengend, weil nach jedem Satz, den sie gesagt hat, haben meine Eltern gesagt, was hat sie gesagt? Ja. Was hat sie gesagt? Ja. Und ich habe Satz für Satz übersetzen müssen. Und boah, das war wirklich anstrengend. Ja, also nach dem Urlaub war ich fix und fertig und nicht erholt.
Ja, das glaube ich dir. Wo ist denn deine Heimat, Aleph?
In meinem Kopf und in meinem Herzen. Dort trage ich die Leute, die mir ganz wichtig sind und die mir... Ja, die mich geprägt haben, die meine Freundinnen und Freunde sind und die mir wichtig sind. Ja, das ist meine Heimat, im Kopf und im Herzen.
Letzte Frage, wenn jetzt die 15-, 16-Jährige alle vor dir sitzen würde, was würdest du ihr sagen? Welchen Rat würdest du ihr geben?
Probier alles aus, lass dich nicht einschüchtern, geh deinen Weg.
Schön.
Danke.
Geldin için çok teşekkür ederim. Vielen Dank, dass du da warst.
Ben de davet için çok teşekkür ederim Eser. Danke für die Einladung.
Danke dir. Ja, und woher kommt Ihr Name und wie spricht man ihn richtig aus? Eser. Merk dir das und hör das nächste Mal wieder rein. Servus und Baba. Missing Link.